Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir stehen kurz vor dem Beginn der Rückrunde. Die Spannung steigt, 96 hat ein Heimspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern und darüber wollen wir heute Abend sprechen. Mein Name ist Tobi, an meiner Seite heute Abend der André. Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe 96-ZuhörerInnen. Die Rückrunde steht an, ich bin heiß. Es ist die letzte Rückrunde aller Zeiten in der zweiten Liga. Wir freuen uns.
Oh, das ist aber schon eine kleine Ansage. Dennis, du bist auch dabei. Schönen guten Abend dir.
Ja, moin auch von meiner Seite. Ich freue mich, endlich wieder richtigen Fußball zu gucken. Schön.
Endlich wieder richtigen Fußball gucken, da hast du völlig recht. Und natürlich, Alex, auf dich können wir nicht verzichten, denn du wirst uns sagen, wo sind Stärken, wo sind Schwächen von unserem Gegner und welche Taktik könnte 96 wählen? Schönen guten Abend, Alexander Kiene, unser 96 Vorwärts nach weit Fußballlehrer. Guten Abend.
Guten Abend in die Runde. Ein Hallo an alle 96-Fans und auch an alle anderen, die zuhören.
Ja, da gibt es, glaube ich, einige. Deswegen dürfen wir, vielleicht müssen wir auch geheim sein und dürfen nicht so viel verraten. Aber das besprechen wir vielleicht zu einer späteren Stunde. Alex, wir erinnern uns noch an das erste Spiel der Saison, 96 auf dem Betzenberg. Am Ende war es dann 1-2, etwas unglücklich, dann ist viel passiert. Lautern ist Vierter nach der Hinrunde, 96 ist Fünfter. Was kannst du uns über Lautern sagen? Also wie haben die sich entwickelt? Wir waren doch eigentlich, also ich will jetzt dich nicht inkludieren, aber wir waren doch eigentlich der Meinung, Lautern wird es schwer haben, vielleicht die Klasse zu erhalten. Und plötzlich sind die Vierter. Erklär uns das mal.
Ja, grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass der erste FC Kaiserslautern ja den Schwung des Aufstieges mitgenommen hat. Und ja, auch natürlich mit dem guten Start, mit dem Sieg gegen Hannover 96 im Heimspiel, ja, dann auch gleich ein erstes Ausrufezeichen gesetzt hat. Und die Mannschaft hat es insgesamt auf jeden Fall verstanden, ein starkes Kollektiv in dieser Hinrunde zu schaffen. Trainer Dirk Schuster, der ja noch in der alten Saison vor den Relegationsspielen installiert wurde, damals etwas überraschend von Sportdirektor Thomas Heng, der sich von Trainer Marco Antwerpen getrennt hatte. Dirk Schuster hat es geschafft, ja, zum Ersten den Schritt in die zweite Liga, diese Rückkehr zu realisieren und jetzt auch, wie gesagt, eine Mannschaft zu formen, die aus meiner Sicht ja eine sehr gute Hierarchie in der Truppe hat, eine gute Achse und es immer wieder auch schafft, aus einer guten Balance zwischen Defensive und Offensive es den Gegnern schwer zu machen. Ein sehr unangenehmer Gegner, der, und da werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, auswärts bisher eine tolle Bilanz vorweisen kann, noch ungeschlagen ist, glaube ich, Dritter in der Auswärtsstatistik ist. Und von daher erwartet 96 wirklich auch zu Beginn gleich ein starker Gegner, ein Gradmesser. Und ich denke, wir alle in Hannover, aber auch darüber hinaus, freuen uns auf diesen Restart. Ich war gestern ja bei der NP Sport Gala, wo auch das komplette 96-Team vor Ort war. Und da hat man auch bei den Spielern rausgehört, die haben Bock auf diesen Start. Die sind total motiviert, wollen natürlich auch gerade dieses erste Spiel zu Hause vor allem im Publikum gewinnen, wollen ein Stück weit auch die Hinspielniederlage wettmachen. Und von daher, denke ich, sind alle hoch motiviert. Andererseits sage ich auch, so ein erstes Spiel nach so einer langen Pause, aufgrund der WM war es ja jetzt wirklich eine sehr lange Winterpause, ist immer ein Stück weit eine Unbekannte. Man weiß noch nicht, welche Form bei beiden Teams vorhanden ist. Der Spielrhythmus fehlt, die entsprechende Wettkampfhärte muss sich wieder angeeignet werden. Natürlich waren beide Teams im Trainingslager, haben sich vorbereitet, haben beide auch eine erfolgreiche Generalprobe gehabt. 96 hat letzte Woche Kiel 2-1 geschlagen. Kaiserslautern hatte gegen die U23 von Hoffenheim gewonnen. Aber wir alle wissen ja auch, Training, Testspiele ist immer das eine. Aber wenn es dann in den Wettkampf geht, ja, da muss man einfach performen. Und von daher dürfen wir gespannt sein, welche der beiden Mannschaften besser in den Rhythmus kommt und gleich am ersten Spieltag eine Top-Performance abrufen kann.
Ja, da hast du recht, aber wenn wir mal hingucken, also Vierter gegen Fünfter, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, von diesem Spiel hängt eine ganze Menge ab. Also es werden mutmaßlich 8000 Gästefans im 96-Stadion, im nächsten Stadion sein. Wenn 96 gewinnt, glaube ich, dass sie ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitreden werden. Wenn sie verlieren, habe ich da eher Sorge. Alex, gehe ich da zu weit oder könnte das so ein realistisches Szenario sein, dass wenn du gewinnst, du dann auch wirklich mittendrin bist im Rennen um den Aufstieg?
Ja, von der Tabellenkonstellation hast du es angesprochen. Der Fünfte spielt gegen den Vierten. Das ist schon ein Spitzenspiel, verspricht ja auch dieses Samstagabendspiel. Es ist ein Verfolgerduell, das heißt, man kann sich oben weiter festsetzen, insbesondere auch an den Aufstiegsplätzen dran sein. Und ein guter Start ist sowieso immer wichtig fürs eigene Gefühl, auch insgesamt für das Selbstvertrauen in der Truppe. Ich sage aber auch, es ist nur das erste Spiel. Es sind danach noch genug Spieltage, wo man eine erfolgreiche Entwicklung auf den Platz bringen kann. Aber nochmal so für dieses erste Gefühl bei der Mannschaft, auch bei den Fans, beim Umfeld ist es extrem wichtig, gerade auch so ein Heimspiel zu nutzen, um erfolgreich zu starten. Und das wird die Aufgabe für 96 sein.
André, wie siehst du denn das? Also ich erinnere mich noch genau an unsere erste Sendung vor der neuen Saison, der jetzt laufenden Saison, und wir waren uns alle einig, Lautern, das, also ich meine, gut, gegen Dresden, wir haben es denen gegönnt irgendwie, ja, wir finden das dann schon eher KS Lautern als Dynamo Dresden in der zweiten Bundesliga sein sollte, waren aber dann doch irgendwie überrascht, ne, von dem Auftritt. Jetzt muss man aber ganz ehrlich sagen, dürfen wir nicht mehr überrascht sein. Also hältst du das denn für ein Gradmesser für 96 oder taugt Lautern nicht dafür?
Tatsächlich bin ich überrascht, dass Lautern so weit oben steht, sogar vor uns steht. Denn ich erinnere mich noch einigermaßen an das Hinspiel. So wie ich das im Blick hatte, also das hätten wir so vom Ergebnis her nicht bestreiten müssen. Da waren die Chancen anders gelagert. Da gab es diese späten Gegentreffer, irgendwann wieder in der Nachspielzeit. Das war sowieso die Seuche in den ersten Spielen. Das müssen wir als Mannschaft überwunden haben. Da muss die Mannschaft so gefestigt sein, dass ja solche Dinge nicht mehr passieren. Und ganz ehrlich, also auch wenn die vor uns sind, sie bleiben Aufsteiger. Und wir haben ein Heimspiel und alles das, was Alex gerade gesagt hat, stimmt natürlich, lange Pause und erstmal wieder in Wettkampfmodus kommen. Aber wir sind Favorit. Wir müssen gewinnen, wir wollen gewinnen, hat Alex auch gerade dargestellt. Die Mannschaft will und das ist für mich entscheidend. Und ganz ehrlich, also in dieser Saison kann man aufsteigen, gerade mit dieser Hinrunde, wo noch Luft nach oben ist, punktetechnisch in Bezug auf die Rückrunde. Und dann ist doch so ein Sieg gegen Kaiserslautern für die Euphorie sicherlich nicht das Schlechteste.
Nicht das Schlechteste, denn es muss man nicht vielleicht sogar sagen, man muss aufsteigen, wenn wir uns mal die erste Liga anschauen und da gucken, was da für potenzielle Absteiger kommen. Wir haben es auch schon thematisiert in den Spielen der Hinrunde oder vor den Spielen der Hinrunde, dass wir ja dankbare Absteiger bekommen haben. Wenn wir jetzt gucken, Schalke, Hertha da irgendwie am Abgrund, also das könnte schon schwieriger werden nächste Saison. Also jetzt das Heft des Handelns in die Hand nehmen und gleich mit dem Sieg starten, um oben dran zu bleiben, wäre das der richtige Weg?
Gewinnen ist immer der richtige Weg. Und also insofern, auf jeden Fall. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, ob das diese Saison schon gut wäre, aufzusteigen, weil aufsteigen ist das eine, drinbleiben das andere. Und das müssten wir dann nämlich auch gewährleisten. Ich nehme das gerne mit. Also wenn wir aufsteigen, sehr, sehr gerne. Wir werden Lautern besiegen. Das wird ein komplett anderes Spiel als das Hinspiel werden. Das kann man nicht vergleichen. Lautern wird froh sein, dass sie sich so ein gutes Punktepolster zugelegt haben. Ich wünsche denen auch viel Glück nach dem nächsten Spieltag. Und die mögen gerne auch weiter, die mögen auch drinbleiben, werden sie auch, aber die werden nicht um den Aufstieg mitspielen. Also das ist Quatsch. Ja. Wir haben ein komplett anderes Team. Wir haben eigentlich das Momentum auf unserer Seite jetzt und deswegen werden die Jungs auch gewinnen.
Mutige Worte von Dennis, Alex. Kannst du uns aber kurz erklären, wo die Stärken von Kaiserslautern sind und hast du vielleicht auch so eine potenzielle Startelf, obwohl es schwer ist nach so einer langen Pause, aber was kannst du uns damit auf den Weg geben?
Ja, ein Stück weit habe ich das ja eben auch schon angerissen. Kaiserslautern ist sehr schnell in dieser zweiten Liga angekommen und hat diese Liga auch angenommen, weil sie einfach die Tugenden, die in dieser zweiten Liga gefragt sind, sofort auf den Platz gebracht haben. Das konnte man auch schon im Hinspiel sehen. So diese Physis, diese Mentalität, auch insgesamt die Basics. Sie verfügen, habe ich gerade schon auch erwähnt, über ein starkes Kollektiv. Das heißt, sie versuchen aus einer Kompaktheit, aus einer defensiven Stabilität, es dem Gegner mit ihrer unangenehmen Spielweise immer wieder schwer zu machen. Das ist auch ganz klar die Handschrift von Dirk Schuster, der auch sehr intensiv mit seinen Mannschaften immer wieder an dieser Kompaktheit arbeitet, an der Laufstärke arbeitet, dass sie einfach dem Gegner es immer wieder schwer machen, dass sie auch auf Fehler des Gegners lauern. Und deshalb erwarte ich auch eine Mannschaft von Kaiserslautern am Samstag in Hannover, die nicht ins offene Messer laufen wird. Das haben wir ja auch schon im Hinspiel gesehen. Die ziehen sich kompakt in ihre Ordnung zurück, wahrscheinlich eher aus dem Mittelfeldpressing, situativ auch aus dem tiefen Pressing und versuchen dann insbesondere in der Mittelzone 96 zu Fehlern zu zwingen oder auch auf Fehler des Gegners zu lauern, um dann ihre große Stärke auch ins Spiel einbringen zu können. Und das ist auf jeden Fall das Umschaltspiel, weil sie haben schon aus diesem defensiven, kompakten Verbund heraus nach vorne Spieler, die zum einen über die Außen Tempo haben, wie Redondo, wie Hercher, wie Zolinski. Sie haben mit Terence Boyd ihren Zielspieler vorne und sie haben jetzt auch durch Philipp Clement, der ja im Hinspiel noch nicht mit dabei war, der ist von Stuttgart gekommen, für mich, wenn er fit ist, wenn er Vertrauen vom Trainer und vom Verein bekommt, ein Unterschiedsspieler in der zweiten Liga. So der zieht die Fäden, der ist Initiator für die Angriffe nach vorne und er schafft es auch immer wieder dann, die Spieler in Szene zu setzen. Also 96 muss dieses Umschaltspiel von Kaiserslautern definitiv unterbinden. Und die zweite große Stärke, so ist ja auch das zweite Gegentor in Kaiserslautern für 96 gefallen, sind die Standardsituationen. Sie haben mit Clement einen starken Schützen, und sie haben dann ihre großgewachsenen Spieler wie die beiden Innenverteidiger Tomea Kraus, wie Boyd, wie Niehüß. Also da muss 96 es schaffen, besser zu verteidigen als im Hinspiel, vor allen Dingen konsequenter zu sein in der eigenen Box und auch weniger zuzulassen. Im eigenen Ballbesitzspiel sehe ich es so, dass Kaiserslautern nicht für ein gepflegtes Ballbesitzspiel steht, sondern das ist schon sehr einfach, geradlinig mit Ball. Das heißt, wenn sie unter Druck gesetzt werden, werden sie häufig auch das mittellange Bälle einsetzen auf ihren Zielspieler Boyd. Und dann geht es halt immer wieder auch um erste und zweite Bälle. Das heißt, da musst du die Sechserräume auch für die zweiten Bälle gut verteidigen. Da musst du die Tiefe kontrollieren, dass eben nicht Umschaltsituationen zustande kommen. Und ansonsten wird Kaiserslautern sehr zielstrebig und schnörkellos versuchen, schnell die Zonen zu überbrücken und eben nicht über ein gepflegtes Kurzpassspiel kommen. Sie haben trotzdem mit Clement jemanden, der, wie schon erwähnt, Angriffe initiieren kann, der gute Bälle in die Schnittstellen spielen kann. Den musst du unter Kontrolle haben. Aber das ist das, was ich von Kaiserslautern insgesamt erwarte. Trotz dieser genannten Stärken gibt es auch aus meiner Sicht, und das hat man im Hinspiel gesehen, aber auch in den Spielen zuletzt, in Düsseldorf, in Bielefeld, Defizite, die Kaiserslautern aufweist. Zum einen denke ich, dass sie nach wie vor Fehler unter Pressing machen und da auch Ballverluste im Aufbau- und Übergangsspiel haben. Und dann sind sie halt anfällig, wenn sie nicht geordnet sind. Zum anderen haben sie gerade hinten im Defensivverbund Probleme im Tempo, in der Beweglichkeit, am Boden. Also wenn du es schaffst, schnell dann auch in die Tiefe zu spielen, durch schnelle Passkombinationen auch die Schnittstellen zu bedienen, dann haben sie im zentralen Bereich, gerade bei den Innenverteidigern, Probleme in Handlungsschnelligkeit. Und dann kannst du auch in der Box Torerfolge generieren. Ich erinnere an das 1-1, was 96 gemacht hat, wo sie es endlich mal geschafft haben, dann über eine Halbspur in die Tiefe zu kommen. Flacher Ball in die Box und Nielsen hat damals, glaube ich, den Ausgleich gemacht. Das sind Dinge, wo Kaiserslautern Probleme kriegen kann. Und das muss 96 möglichst viel über die 90 Minuten hinbekommen. Ihr habt es angesprochen vom Kader her. Ja, es ist schon auch ein eingespielter Kader, weil es Sportdirektor Heng und Trainer Schuster geschafft haben, den Aufstiegskader weitestgehend zusammenzuhalten. Sie haben dann Philipp Clement dazu geholt, haben dafür auf der anderen Seite jetzt Wunderlich abgegeben, der ja im Hinspiel noch auf der Zehnerposition gespielt hat. Der ist zurück zu Viktoria Köln gegangen. Sie haben Çiftçi, den Sechser, verliehen in die Türkei. Und dafür haben sie Nikolai Rapp von Werder Bremen ausgeliehen. Auch ein Sechser, den ich auch in der Startelf erwarte. Also ja, schon auch eine eingespielte, durchaus auch erfahrene Truppe, wenn man an Neuzugänge wie Lute denkt. Auch Clement hat schon Erfahrung im Erst- und Zweitligasektor. Und deshalb so diese Mischung aus Erfahrung, unangenehmer Spielweise, Kollektiv, das führt dazu, dass es diese Mannschaft geschafft hat, auf Platz 4 vorzustoßen. Von der Systematik können wir das erwarten, was Trainer Dirk Schuster auch schon in der Hinrunde hat spielen lassen. Das wird wahrscheinlich ein 4-2-3-1-System sein. Mit Andreas Lute im Tor. In der Viererkette erwarte ich Kevin Kraus und Boris Tomiak im Zentrum. Innenverteidiger, die sicherlich nicht filigran Fußball spielen, aber die mit ihrer Zweikampf- und Kopfballstärke, ihrer Robustheit hinten den Laden dicht halten sollen und die andererseits offensiv ihre Stärke bei eigenen Standards einbringen sollen. Im Außenverteidigerbereich erwarte ich links den erfahrenen Hendrik Zuck und rechts wahrscheinlich Kapitän Jean Zimmer. Eine Alternative stellt natürlich immer Erik Durm dar, der ja auch im Hinspiel rechts in der Viererkette verteidigt hat. Wenn das passiert, ist es möglich, dass Jean Zimmer eine Position nach vorne rückt. Es ist natürlich auch klar, dass Kaiserslautern weiß, dass 96 vor allem über die linke Seite mit Köhn Stärken in der Offensive hat. Von daher ist es gut möglich, dass sie diese Seite auch erstmal dicht machen wollen und vielleicht eher auf die defensivere Variante setzen. Das muss man abwarten. Auf den Sechserpositionen erwarte ich Nihüs und Neuzugang Nikolai Rapp, die auf dieser zentralen Tandem-Situation einfach die Räume zumachen sollen, immer wieder auch mit der Viererkette in diesem Verbund agieren sollen. Und vor ihnen wird Philipp Clement versuchen, die Fäden zu ziehen, die entscheidenden Aktionen auch nach vorne zu initiieren und Bälle in die Tiefe spielen, auch möglicherweise selber Torgefahr heraufbeschwören, indem er nachrückt. Das wird ein Spieler sein, den 96 auf jeden Fall aus dem Spiel nehmen muss. Über die Außen erwarte ich links Kenny Redondo und rechts eigentlich Philipp Hercher. Alternativ, habe ich gerade schon erwähnt, Jean Zimmer. Es gibt dann noch gute Alternativen mit Zolinski, mit Hanslik, auch im Mittelfeld mit Marlon Ritter, der aber zuletzt aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausgefallen ist. Und ja, vorne im Zentrum erwarten wir Zielspieler Terence Boyd. Jemand, der immer wieder gesucht wird, um Bälle festzumachen, abzulegen und um gerade auch in der Box vorne seine Qualitäten in der Luft und am Boden zum Erfolg zu bringen. Das ist das, was ich erwarte. Wenig Veränderung im Vergleich zum Hinspiel, aber ja, eine erfahrene Mannschaft, die versuchen wird, in Hannover den Schwung des letzten Jahres mitzunehmen.
Ja, Alex, vielen Dank für die Analyse vom kommenden Gegner, dem 1. FC Kaiserslautern. Es klingt ja alles relativ gefährlich, wie 96 darauf reagieren muss und vielleicht auch wird. Das hören wir gleich nach einer kurzen Pause.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Willkommen zurück, liebe HörerInnen, zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sprechen über das erste Spiel der Rückrunde, ein Heimspiel nach langer Pause. Das haben wir schon thematisiert. Und Alex hat uns gerade schon erklärt, wie Lautern auftreten wird. Eine potenzielle Startelf hat er uns gegeben. Dennis, wir haben schon über das Trainingslager im Winter gesprochen in Belek. Viel Regen, ein Sieg, eine Niederlage, ein Unentschieden. Wir hatten die Generalprobe vor der Premiere gegen Holstein Kiel im XXL-Test. 96 konnte da 2:1 gewinnen. Der erste Anzug hat augenscheinlich gepasst, weil der hat relativ schnell 2:0 geführt. Dennis, wenn du jetzt die ganzen Ausführungen von Alex nochmal Revue passieren lässt und auch die Eindrücke von 96 aus der Hinrunde und aus dem Trainingslager, ist das wirklich ein Prüfstein für uns? Oder müssen wir das, wie du vorhin gesagt hast, wirklich, ich sag mal, locker ergänze ich, gewinnen?
Okay, Prüfstein. Ja, also wir sollten schon jeden Gegner auch ernst nehmen in der zweiten Liga. Das haben wir jetzt, glaube ich, die letzten Jahre gelernt, auch lernen müssen. Und so ein bisschen, ich glaube, das tut uns auch gut, da jetzt nicht ganz so euphorisch ranzugehen. Nichtsdestotrotz wissen wir ja, was unsere Stärken sind. Und wir werden, wird Alex mir vielleicht auch recht geben, wir werden sicherlich ein komplett anderes Team sehen, jetzt zu Hause gegen Lautern. Bitte?
Werden wir das?
Ja, werden wir. Im Gegensatz zu dem Spiel, zu dem Eröffnungsspiel gegen Lautern. Also das, wir werden in einer anderen Systematik spielen. Es werden andere Spieler auf dem Platz sein. Und wir haben uns eingespielt als Mannschaft. Und jetzt können wir unsere Stärken zeigen. Lautern hatte uns das voraus. Die sind hochgekommen. Die haben wenig verändert. Die haben das angenommen. Und da waren sie uns im Vorteil. Jetzt haben wir das aufgeholt und jetzt können wir unsere Stärken ausspielen. Und da muss man ganz klar sagen, sind wir von der Mannschaft her auf allen Positionen besser besetzt und müssen das dementsprechend auch gewinnen. Bei aller Demut. Aber ja, ist so.
Klingt ein bisschen nach André. Oder André, also schließt du dich da an?
Demut verbindest du mit mir?
Auf keinen Fall.
Das
alles vor Demut verbinde ich mit dir.
Ja, aber ich meine, das sage ich euch jetzt ja auch schon seit gefühlt 96 Jahren hier. Nochmal, also wenn wir nicht breite Brust haben als Hannover 96, weil wir Hannover 96 sind, ja, dann können wir hier den Sandhausen-Podcast aufmachen. Das mag ja manche erfreuen, mich nicht. Also ich finde schon zu Hause gegen Kaiserslautern, und wir reden nicht das Kaiserslautern mit Olaf Marschall und Djorkaeff, oder wie der hieß. Djorkaeff hieß er, glaube ich, nicht Djorkaeff, ist auch egal. Also auf jeden Fall, über die reden wir ja nicht. Dementsprechend, also es ist ja ein Sieg hier. Und ganz ehrlich, was interessiert mich auch die anderen? Also jetzt zum Thema Demut, ich will jetzt nicht wieder anfangen, aber also bis auf dieses eine Mal, wo Fürth hauchdünn uns mal besiegt hat, also hauen wir die doch weg, oder? Also das ist doch, zu Hause hauen wir sie weg.
Ja, finde ich schön, dass du über Fürth sprichst, wenn wir vor dem Spiel gegen Kaiserslautern.
Da hat es einmal nicht geklappt, da habe ich das Wort hau weg gesagt und da hat es irgendwie nicht geklappt gegen Fürth damals. Das erinnere ich mich noch, deswegen bin ich da sehr vorsichtig an der Stelle, aber
okay. Thekenmannschaft. Thekenmannschaft.
Thekenmannschaft, ja, genau. Alex, also eine Thekenmannschaft ist Lautern nicht, das hast du uns gerade schon herausgestellt, aber schau du mal auf das Trainingslager, schau du mal auch auf die Spieler, die wir dazu gewonnen haben. Wir haben keine Transfers gemacht, dennoch haben wir den Kader, ja, haben wir ihn verstärkt oder haben wir ihn nur ergänzt? Wir haben drei Spieler aus der U23, die jetzt so ein bisschen im Fokus sind. Wir haben Yannick Lührs, der vor allem im letzten Testspiel in Belek einen sehr guten Job gemacht hat. Wir haben mit Momolo hier einen sehr, sehr schnellen, eigentlich rechts außen, Alex, die Position, die wir gar nicht haben. Und wir haben auch mit Mustier im defensiven Mittelfeld jemanden dazu gewonnen, der augenscheinlich zumindest besser ist als Gal und Dua. Alex, also was kannst du uns bei 96 sagen? Wo stehen sie und sind sie wirklich so viel stärker, wie Dennis und André behaupten?
Zunächst mal finde ich es immer wichtig, dass man natürlich versucht, eigene Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum in die Profimannschaft zu integrieren. Das ist natürlich auch gerade für die Jungs im NLZ extrem wichtig, dass sie sehen, wenn ich Leistung bringe, wenn ich die entsprechenden Potenziale habe, auch die entsprechende Einstellung, dann kriege ich die Möglichkeit, oben mich zu zeigen, im Trainingslager, in den Trainingseinheiten. Also es ist ein super Signal und das ist ja das, was wir auch über Jahre immer wieder von Hannover 96 eingefordert haben und uns gewünscht haben, dass diese Verzahnung zwischen NLZ und Profimannschaft enger wird, dass es auch wieder vermehrt Spieler aus dem eigenen Nachwuchs nach oben schaffen. Von daher finde ich gut, dass Spieler wie Mustier, wie Momulu die Möglichkeit kriegen. Ich habe einige Spiele der U23 in der Hinrunde gesehen und diese Spieler sind auf jeden Fall aufgefallen und deshalb klasse, dass sie dabei sind. Trotzdem finde ich, sollte man primär das Augenmerk auf die Jungs legen, natürlich jetzt auch, die sich in der Hinrunde als Kollektiv gut entwickelt haben. Und daran muss man weiter anknüpfen. Ich hatte ja auch in der letzten Analyse vor dem Winter gesagt, ja, du hast jetzt nochmal Zeit mit dem Trainingslager, mit den Trainingseinheiten an Details zu arbeiten, Dinge zu verfeinern, vor allen Dingen auch ja, im spielerischen Bereich, im taktischen Bereich, Fortschritte zu erzielen. Ich denke, da haben wir auch drüber gesprochen, dass es da noch Luft gibt. Und von daher denke ich, dass Stefan Leitl und seine Mannschaft gerade da intensiv gearbeitet haben. Ja, und jetzt musst du es auf den Platz bringen. Musst du gleich am ersten Spieltag auch performen. Ich denke, dass man erstmal grundsätzlich, was die Aufstellung betrifft und was den Kader betrifft, auf das Personal setzen sollte, was die gute Entwicklung genommen hat. Und deshalb glaube ich auch, dass Stefan Leitl erstens an dem System festhalten wird mit Dreier- respektive Fünferkette. Er hatte ja, glaube ich, vor Weihnachten nochmal eine Phase, wo er wieder in seine Raute zurückgegangen ist. Das Testspiel in Paderborn war aber nicht erfolgreich. Ich sehe es nach wie vor so, die Mannschaft ist prädestiniert mit diesem Kader, mit diesen Spielertypen für dieses System mit Dreier- respektive Fünferkette. Von daher wird das auch, denke ich, am Wochenende so sein. Und ich würde auch von der Startelf erstmal wenige Veränderungen vornehmen. Auf das setzen, was den Erfolg gebracht hat. Nochmal, ich bin immer ein Freund davon, junge Spieler zu integrieren, ihnen Möglichkeiten zu geben. Aber das muss auch über die Zeit erfolgen. Und ich würde erstmal auf das setzen, was sich bewährt hat. Ich bin sehr gespannt auf Sebastian Ernst, auf den ich mich sehr freue, weil ich ihn für einen hervorragenden Fußballer halte, der 96 sehr gut tun wird. Da muss man sehen, wie weit ist er schon? Reicht das schon für die Startelf oder ja, wird er einfach nach und nach aufgebaut? Also da freue ich mich einfach drauf. Und ansonsten hoffe ich und wünsche ich der Mannschaft, dass die Jungs gesund sind, die den bisherigen Erfolg gebracht haben und dass die jetzt ihre Leistung auch wieder auf die Platte kriegen.
Für das Spiel gegen Kaiserslautern stimme ich dir komplett zu. Ich möchte aber noch ergänzen, ich erwarte mir deswegen von der Rückrunde auch relativ viel, weil wir noch einige Spieler haben. Eben hast du einen Namen gesagt, aber wir haben ja noch einige Spieler, die sozusagen ja noch Neuzugänge werden können. Also ein Besuschkow war aus meiner Sicht, hat seit 2011 Startelf-Einsätze, ja, aber ist ja noch extrem unter seinen Leistungen geblieben. Ein Louis Schaub mit nur 6 Startelf-Einsätzen, auch unter seinen Leistungen geblieben. Kerki haben wir auch schon besser gesehen. Also dann, wie gesagt, Ernst kommt von seiner Verletzung zurück. In der Abwehr haben wir mit unserem neuen Youngster, der hat dann nach dem Pokal, glaube ich, 7 Startelf-Einsätze gehabt. Der ist ja auch quasi eine Art Neuzugang. Also wir haben, finde ich, im Vergleich zur Hinrunde, insbesondere zum Beginn der Hinrunde, haben wir eine deutliche Qualitätsbesserung und, das ist das Wichtigste, wir haben noch Potenzial bei denjenigen, die aus meiner Sicht in der Hinrunde ihr Potenzial noch nicht hundertprozentig abgerufen haben. Das heißt, ich erwarte mir auch, was du richtig sagst, die Eingespieltheit, die Details, die man jetzt eingeübt hat. Ich erwarte mir punktetechnisch und spielerisch eine bessere Hinrunde oder eine bessere Rückrunde, als die Hinrunde war und damit auch mehr Punkte. Und ich bin wirklich sehr, sehr zuversichtlich und habe da großes Vertrauen in den Trainer und die Mannschaft für diese Rückrunde.
Ja, André, du machst das schon gleich in den Umschlag. Sehr schön. Und hiefst uns quasi schon auf den Aufstiegsplatz. Alex, aber lass uns mal kurz gucken. Startelf. Du hast gesagt, es wird wahrscheinlich Dreier-Fünfer-Kette sein. Das ist, glaube ich, sicher zu erwarten, weil du auch richtigerweise gesagt hast, Paderborn lief nicht so gut. Es war auch im Trainingslager nochmal so ein bisschen probiert, ob wir nicht auch mit einer 4-4-2-Raute spielen können. Können wir offensichtlich nicht. Also, ich glaube, im Torzieher ist gesetzt. Wie würdest du sonst aufstellen, wenn du Stefan Leitl wärst?
Ich würde an diesen 5 Spielern hinten festhalten, die zuletzt vor dem Winter ja, erfolgreich zusammen agiert haben. Und das wären für mich in der Dreierkette Börner, Neumann und Ariambi. links Köhn und rechts Moroja.
Warte, da will ich ganz kurz rein. Dann doch Airbnb. Ich hatte das Gefühl, dass er im Trainingslager so ein bisschen im Vergleich zu Luca Kreins verloren hat. Aber für dich dann doch Nummer 1 Wahl, ja? Also Nummer 1 Wahl im Sinne von er spielt und nicht Kreins spielt.
Ich kann in erster Linie das bewerten, was ich gesehen habe. Und das waren die Spiele vor Weihnachten. Ich habe natürlich nicht die Trainingseinheiten im Trainingslager gesehen. Klar, ich habe auch mal ein Testspiel mir angeguckt über einen Stream. Aber ich kann in erster Linie das bewerten, was ich gesehen habe. Und da muss ich sagen, dass einfach Airbnb sehr gut zu Derek Köhn passt. Auch sehr gut in eine Dreierkette, weil er erstens ein gutes Tempo mitbringt, um auch Köhn abzusichern, um auch in der Tiefe gut zu verteidigen, Dinge ablaufen zu können. Er hat ein gutes Partnerverhalten mit Derek Köhn gehabt, auch finde ich mit Börner. Und er hat aus meiner Sicht auch ein ordentliches Aufbauspiel. Da kann man in den Feinheiten noch Dinge verbessern, keine Frage. Aber er hat eine gute Vertikalität in seinem Aufbauspiel gezeigt. Und deshalb finde ich, dass er in diesem Verbund für mich jetzt erstmal spielt. Und alles andere muss man dann abwarten. Ich glaube auch, dass so diese Konstellation mit einem erfahrenen Börner im Zentrum als Kapitän, als Führungsspieler in dieser Achse und daneben mit Neumann und Airbnb, zwei schnelle, eher jüngere Spieler, das funktioniert. Und es ist auch immer wichtig in dieser Systematik, dass du diese offensiven, hohen Außen absicherst. Weil Moroja und Köhn haben ja, das wissen wir, ihre Stärken in der Offensive. Sie stehen auch sehr hoch. Und deshalb brauchst du Außenleute mit Tempo, auch Beweglichkeit, die gut durchschieben, die gut die Tiefe kontrollieren. Und das würde in dieser Zusammenstellung aus meiner Sicht am besten passen. Und davor ist sowieso für mich Kunze gesetzt als Sechser. Auch da zentraler Spieler der Achse. Und das ist das, was ich machen würde.
Es war Frage an den Trainer. Hat es jemals in der Geschichte des Fußballtrainerseins einen Trainer gegeben, der einen jungen, hoffnungsvollen, talentierten Spieler 7-mal in Folge in die Startelf gesetzt hat, um ihn dann ohne Verletzung nach der Pause aus der Startelf zu nehmen? Also was gibt's doch nicht, Alex, bitte.
Ja, gebe ich dir grundsätzlich recht. Man muss natürlich immer
Tobi.
Auch...
So, Tobi, er hat mir recht gegeben,
ja.
Tobi.
Hast Moment.
Kleiner Einwand natürlich. Du guckst natürlich immer im Trainingsprozess, wie hat der Junge jetzt im Winter gearbeitet? Wie sind die Trainingsleistungen? Wie sind die Werte? Wie waren auch die Testspiele? Also es gibt immer leistungstechnische Gründe, um vielleicht auch Wechsel vorzunehmen. Aber das kann ich mir in dem Fall nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass der Junge noch stärker wird, weil er jetzt länger auch mit der Mannschaft arbeitet, weil er auch länger jetzt mit seinen Mitspielern agieren kann im Training, in den Testspielen. Und ich erwarte mir von Airbnb eine noch stärkere Rückrunde, weil er jetzt hier angekommen ist, weil er jetzt genug Zeit hatte, sich zu akklimatisieren, sich zu integrieren, auch in die technisch-taktischen Abläufe reinzukommen. Und deshalb, ich bin eh ein Freund davon, junge Spieler zu fördern und einzusetzen, habe ich immer gemacht als Trainer. Und deshalb würde er für mich auf jeden Fall in der aktuellen Konstellation gesetzt sein.
War auch gar nicht so kritisch gemeint. Also ich sage nur, R&B und Köhn sind vielleicht auch gute Musiker. Ja, also vielleicht muss man auch da nochmal ein Talent fördern. Aber du hast recht, du hast ein Händchen gehabt. Dennis Undaff ist ein Beispiel, aber nicht das einzige Beispiel. Aber vielleicht das prominenteste Beispiel, ja, wo du auch wirklich aktiv Jungs aus der Jugend integriert hast, die jetzt im Profifußball ihren Fuß gefasst haben. Dennis, du wolltest was sagen,
ja? Bitte. Ja, und ich wollte nur ergänzen, dass wir uns ja auch trotzdem freuen sollten, dass wir mit Kreins gerade wieder jemanden haben, der sehr gut offensichtlich ins Trainingslager gekommen ist, gut durchgestartet ist, der auch wieder Druck machen kann, eben auf die anderen Spieler in der Endverteidigung. Das hatten wir auch lange nicht. Die waren ja relativ, das stellte sich ja von alleine auf, so dass auch nochmal ein Dem irgendwie reingeworfen werden musste, zeitweise in die Innenverteidigung. Also insofern, finde ich, sind wir da momentan echt gut aufgestellt.
Gut aufgestellt, das stimmt. Alex, du hast gesagt, für dich ist ganz klar Fabian Kunze auf der 6 gesetzt. Das restliche Mittelfeld, wie stellt sich das auf aus seiner Sicht?
Ja, die Position neben Kunze, das ist tatsächlich eine Position, wo man überlegen kann, wo man jetzt auch die Vorbereitung bewerten sollte. Besuschkow oder Leopold. Beide Spieler haben ja ihre Stärken, ihre Attribute, die sie einbringen. Von der rein physischen, körperlichen Komponente würde aus meiner Sicht Besuschkow besser zu Kaiserslautern passen. Aber ich gebe euch auch recht. Ich kenne ja nun Max auch aus seiner Zeit in Regensburg. Da war er ein absoluter Leader, Führungsspieler. Da hat er unglaublich viele Angriffe initiiert mit seinem guten Fuß. Und ich erwarte mir schon jetzt auch von ihm, dass er im neuen Jahr sich steigert, noch konstanter, noch effizienter auch für die Mannschaft agiert. Leopold hat mich sehr positiv überrascht, ein Spieler, der ein enormes Potenzial hat, da auch mit Sicherheit noch weiter wachsen wird. Also es gibt ja manchmal so Entscheidungen, da muss man sich das Training, da muss man auch nochmal die Vorbereitung Revue passieren lassen, da muss man auch vom Bauchgefühl manchmal entscheiden als Trainer, und das ist so eine Position neben Kunze, wo man einfach auch die Form bewerten muss und auch gucken muss, was passt besser zum Gegner. Vom Gefühl her Besuschkow, aber Stefan Leitl wird es wissen, der hat die Jungs täglich dabei und da muss man abwarten, wie er sich entscheidet. Davor die Zehnerposition, ja, da kommt es tatsächlich aus meiner Sicht darauf an, wie fit ist Sebastian Ernst. Ich habe gehört, dass er jetzt einen guten Einsatz gegen Holstein Kiel hatte. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, wie das so ist, wenn man lange verletzt war. Er kann noch nicht diesen Rhythmus und diese Wettkampfhärte haben. Das muss er sich im Laufe der Rückrunde jetzt erarbeiten. Und von daher ist die Frage, ist er schon so weit vom Beginn an? Perspektivisch sage ich ganz klar, würde er dem 96-Mittelfeld sehr gut tun, weil er einfach spielerisch eine große Komponente reinbringt. Auch etwas, was mir manchmal bei 96 in der Hinrunde gefehlt hat. So dieses spielerische Element im Zentrum, auch mal kreative Momente zu schaffen, was Außergewöhnliches zu machen. Das kann er einbringen. Deswegen, wenn er wirklich fit ist und wenn er auch ja, mit dem Trainer in der Kommunikation so, sich so weit fühlt, dann würde ich auf Sebastian Ernst setzen. Ansonsten würde ich erstmal bei Nielsen bleiben. Würde Ernst spielen, würde ich Nielsen einen vorziehen, neben Teuchert. Ansonsten würde für mich Nielsen auf der 10 bleiben und dann würde ich vorne mit Teuchert und Weidern spielen. Oder wie gesagt, Teuchert und Nielsen, wenn Ernst auf der 10 spielt.
Interessant. André, Alex stellt also Hendrik Weidand, wenn Howie auf der 10 spielt, in den Sturm. Ich sage dir ganz ehrlich, ich würde neben Sadie den Trisoli spielen lassen.
Ja, du würdest aber ja auch den Kreins hinten spielen lassen. Also von daher.
Ja, heißt Kreins, aber ja, stimmt.
Argument. Ja, ja. Aber pass auf, ich teile deine Überlegung und aber auch die Einschätzung von Alex. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir uns mal die Statistik
anschauen, also beides geht ja
mal. Weidand hat,
beides geht nicht.
Nee, deswegen, das ist eine Abwägungssache. Das ist tatsächlich eine Geschichte, wo man mal diskutieren muss. Weidand war lange Zeit verletzt und hat von 11 Einsätzen, die er hatte, 6 als Startelfspieler gemacht. Wenn wir jetzt mal diese leichten Heranführungseinwechslungen abziehen, dann hat er, wenn er gespielt hat, immer Startelf gespielt. Sadie Teuchert hingegen 8 von 16 Mal nur Startelf, was heißt nur 8 von 16 Mal Startelf, der kam also öfter mal von der Bank. Das gleiche übrigens mit Bayer auch. Und da ist es schon die Frage, ich habe es gefühlt anders wahrgenommen, dass Weidand eigentlich jemand ist, den man gerne mal bringen kann. Aber da ist schon die Frage, ob man Weidand nicht dann wirklich von Anfang an bringt, um ihm dann eben auch den Startelf-Einsatz zu geben und da seine Stärken halt auch einbringen zu können. Trisoldi hingegen, das habe ich in der letzten Folge gesagt, war für mich eigentlich medial der Gewinner der Winterpause. Und der wurde aus meiner Sicht schon ein bisschen so aufgebaut, dass er möglicherweise auch mehr Spielzeiten bekommt. Also das ist ein richtig guter Punkt, den du da anbringst. Ich glaube, das muss ein guter Trainer anhand der Tagesform, anhand der Trainingseindrücke wirklich entscheiden. Und tatsächlich im Laufe des Spiels ist ja eine Einwechslung von Henne oder von Nicolo ja durchaus möglich. Aber ganz ehrlich, lass uns doch einfach 3-0 führen nach 70 Minuten und nach 60 Minuten und dann wird gewechselt. Dann haben alle noch mal ein paar Minuten, sind alle glücklich.
Ja, das ist wieder André. Dennis, also du hast gerade genickt, als ich gesagt habe, Nicolo Trisoldi. André hat gerade gesagt, also ich weiß gar nicht, was er sagen wollte, aber er hat Hennes Startelf-Ansätze gelobt. Ich würde eher Hennes Einwechslung loben, weil er dann immer noch mal den gewissen Effekt hatte. Er hat einen Impact auf das Spiel. Er hat sich reingehauen. Er hat noch mal die Mitspieler mitgerissen. Also für mich ist dann doch eher Henne der Einwechselspieler. Und ich würde dann doch, wenn wir mal sagen würden, dass Howie auf der 10 spielt, würde ich tatsächlich mit Seddi und mit Nicolo beginnen.
Ja, würde ich auch so sehen. Also Sebi Ernst, um nochmal auf die 10 zu kommen, würde ich natürlich wahnsinnig gerne wieder bei uns in der Startelf sehen. Ich würde ihn auch gerne auf der 10 sehen. Sehe ich komplett so wie Alex und wahrscheinlich wie alle anderen hier auch gerade. Aber ich denke auch, der ist noch nicht so weit.
Ja.
Und es besteht auch gar keine Not, gerade da was zu verändern, weil mit Howie hat es super funktioniert in der Hinrunde auf der Position. Und dann ist tatsächlich nur die Frage, wer spielt vor ihm? Und da sehe ich es momentan auch so, nach all dem, was ich hierzu gelesen habe, habe ich den Eindruck, und was man sehen konnte, konnte ja nicht alles sehen, Eindruck, dass tatsächlich Tresoldi die Nase eher vorn hat, weil Maxi Bayer gerade so ein bisschen, einen Tief zu haben scheint.
Ja.
Und ich würde es dann auch so sehen, Henne ist ein super Joker, Seddi hat das auch schon mal gezeigt, ist aber besser, wenn er von Anfang an kommt, und der hat einfach die letzten Spiele immer getroffen, auch in den Testspielen.
Ja.
Das heißt also, den musst du eigentlich bringen. Also,
aber bei beiden. Bayer siehst du es falsch. Bayer empfiehlt sich für eine Verpflichtung.
Ja,
macht das absichtlich so, dass wir ihn kaufen können.
Ja, das können wir auch gleich noch besprechen. Aber Alex, wenn du jetzt Trainer wärst von 96, also jetzt ohne Kritik an Stefan Leitl zu üben, aber der Sturm wurde so ein bisschen als ein Schwachpunkt gesehen. Und es hieß, wenn 96 noch Ambitionen hat, dann müssen sie eigentlich so einen Stürmer verpflichten, der Tore garantiert. Aber ist das wirklich so, wenn wir jetzt gerade über die Spieler sprechen, wenn wir uns angucken, Hendrik Weidern, Cedric Teuchert, Harvard Nielsen, Maximilian Bayer, wenn wir die alle mal nehmen, Nicolò Tresoldi noch dazu, schöpfen wir da nicht eigentlich aus dem Vollen und dürften schon auch sagen, da haben wir 5 Spieler. Und dann Sebastian Stolze kommt noch dazu. Also wir haben da genug Spieler, die auch eine gewisse Qualität haben, um 96 die nötigen Tore zu garantieren.
Aus Trainersicht gibt es immer 2 unterschiedliche Herangehensweisen. Die eine ist, dass ich diesen einen Stürmer habe, oder so wie Werder Bremen in der letzten Saison mit Füllkrug und Duksch sogar 2, die dir den Aufstieg garantieren. Dieser eine Stürmer, da gibt es ja auch genügend Beispiele, wie zuletzt auf Schalke, mit Terodde, wie auch jetzt beim HSV aktuell mit Glatzel. Dieser eine Stürmer, der diese 15, 20 Tore garantiert, der kann wichtig sein. 96 hat sich aber anders entschieden und das ist die andere Herangehensweise. Stefan Leitl hat gesagt, ja, er möchte lieber 3, 4, 5 Spieler haben, die dann auf entsprechende Tore kommen, die eine entsprechende Quote einbringen. Da muss man sagen, dass zumindest auch Nielsen und Teuchert das bisher eingebracht haben. Da bräuchtest du aber vielleicht dann auch noch einen 3. oder 4. Spieler. Ich, aus meiner Erfahrung als Trainer, würde eher immer auf diese erste Variante gehen, also auf diesen einen. Den hatte ich zum Beispiel damals auch mit Dennis Undaff. Der hat seine 16, 17 gemacht, damals bei uns in Havelse, und so auch seinen Weg in den Profifußball geebnet. Und es gibt genügend Beispiele, dass das so am besten funktioniert. Aber nochmal, 96 hat sich anders entschieden. Also müssen sie jetzt daran arbeiten, dass genau diese Spieler, Nielsen, Teuchert, Weidand, Maxi Bayer, dass die einfach ihre Torquote erhöhen und dass man dann über 4 bis 5 Spieler das auffängt. Ob das am Ende funktionieren wird, muss man sehen. Ich sage nur, um jetzt auch nochmal auf die Entscheidung fürs Wochenende zurückzukommen, wenn Howard Nielsen auf der 10 spielt, glaube ich auch eher, dass sich Leitl erstmal dafür entscheiden wird und noch nicht auf Sebi Ernst setzen wird. Wenn das so kommt, dann sollte aus meiner Sicht dieses Duo Teuchert-Weidand spielen, weil ich finde, erstens, dass du ein gutes Tandem brauchst mit unterschiedlichen Attributen. Teuchert bringt das Tempo ein, auch insbesondere für die Schnittstellen, hat auch eine super Quote sich erarbeitet, Tore vorbereitet, Tore selber erzielt. Hat gezeigt, gerade auch vor der WM-Pause, wie wertvoll er ist für die Mannschaft. Der ist für mich momentan absolut gesetzt. Ja, und Henrik Weidand hat zuletzt neben ihm auch funktioniert. Und er bringt einfach diese Komponente ein gegen die beiden athletischen, robusten Innenverteidiger, dass er eine Wucht hat, dass er die Gegner auch binden kann, um dann für andere Spieler Räume freizuziehen. Und er hat auch eine Wucht in der Box. Und zusammen mit Nielsen hättest du dann zwei, die entsprechende Wucht haben und die dann auch Zuspiele in der Box verwerten können. Und deshalb sage ich, dass dieses Tandem aus meiner Sicht am besten funktionieren würde für die Startelf. Und dann hast du ja immer noch Möglichkeiten, mit den jungen Wilden nachzulegen und das Spiel dann möglichst in der Schlussphase, wenn die Räume ein bisschen größer werden, wenn der Gegner auch ein bisschen müde wird, ja, dann können die jungen Wilden mit ihrem Tempo nachlegen. Das wäre so das, wofür ich mich als Trainer entscheiden würde.
Also mich überzeugt sowohl die Ausführung des Trainers Alex Kiene als auch die Meinung von Dennis und mir. Also ich finde, beides wäre ein gangbarer Weg. Wofür sich Stefan Neidl entscheiden wird, das werden wir spätestens eine Stunde vor Anpfiff am Samstagabend erfahren. Jetzt gehen wir in eine ganz kurze Pause und kommen dann zurück, auch vielleicht mit so ein bisschen Themen drumherum und um das Spiel. Bis gleich nach einer kurzen Pause.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza-Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem letzten Teil vor dem Heimspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Wir haben viel gehört über die Stärken von Lautern, über eine potenzielle Startelf. Wir haben viel diskutiert über Hannover 96, deren Stärken und auch eine potenzielle Startelf. Jetzt müssen wir sprechen über das Drumherum. Dennis, Hannover 96 hat nicht nur die 10% des Kartenkontingents, was Gästeclubs immer bekommen, freigegeben, sondern 96 erlaubt mehr. Es werden mutmaßlich 8.000 Fans aus Kaiserslautern ins Niedersachsenstadion kommen am Samstagabend. Denn es ist aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar, aber ist das der richtige Schritt?
Tja, also wird auf jeden Fall Stimmung in der Bude sein, da kann man mal von ausgehen. Auswärtsfans sind traditionell immer ein bisschen lauter. Okay. Den wollte ich eigentlich so nicht machen. Also es wird Stimmung sein. Es kommt dann tatsächlich auf die Nord an, dass wir da gut gegenarbeiten. Ich weiß nicht, wie ansonsten das Spiel bisher so verkauft ist. Aus unserer Sicht. Ich hoffe, dass tatsächlich...
Ja, wir rechnen mit 40.000. Wir rechnen mit 40.000 Zuschauern.
Ja, okay. Naja, gut. Immerhin. Also wird sicherlich ein toller Fußballabend werden. Man kann sich natürlich die Frage stellen, ist das geschickt im Sinne von, also ist das für die Mannschaft gut, geben wir da unseren Heimvorteil ab? Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich meine, wir alle haben uns auch immer gefreut über solche Spiele, ne, Kopenhagen und Co., wo wir gesagt haben, ole ole, wir übernehmen da die Stadt und wir sind da irgendwie mit 10.000 Leuten hin. Das muss man anderen ja auch zugestehen. Und letztlich, okay, davon lebt der Fußball. Ne?
Ja, also. Guter Punkt. Den wollte ich eigentlich André fragen. Ich wollte nämlich André fragen, ist das nicht fast bigott, dass wir sagen, hier also 8.000 Lauterer in Hannover, das geht auf keinen Fall, aber eben 10.000 Hannoveraner in Kopenhagen, das ist geil. Ist das nicht in irgendeiner Art und Weise heuchlerisch? Also ich hilf mir, wie ordne ich das ein?
Aber du bist schon länger im Fußballgeschäft als Fan unterwegs, ne? Das ist doch immer das Gleiche. Wenn das Ding an die Hand springt, ist es ein klarer Elfmeter, wenn es für uns ist. Und es ist natürlich ein klarer Nicht-Elfmeter, wenn es gegen uns ist. Das ist doch völlig logisch. Ja, bigott, ja, weiß nicht. So hoch würde ich es nicht hängen, aber natürlich ist da auf jeden Fall was dran. Und da habt ihr sicherlich nicht ganz Unrecht. Zumal ich aber finde, die Bigotterie beginnt Also an dem Punkt auch, aber noch einen Schritt davor. Wir haben eine Diskussion 50+1. Wir haben eine Diskussion Kommerzialisierung des Fußballs.
Oh,
wir
jetzt
haben all diese Diskussionen am Start. Ja, haben wir ja, alle am Start. Und wenn man diese Diskussion am Start hat, dann finde ich, sollte man sich doch freuen, wenn noch sehr, sehr viele Auswärtsfans durch Deutschland reisen, egal von welchem Verein für welchen Verein. Denn das unterstützt ja im Prinzip die Traditionalisten, die Ansichten und vor allem auch die Möglichkeit, eben als Fans und als organisierte Fans auch ein Mitspracherecht zu generieren. Denn das ist ja das, worauf sich die Fans stützen, das große Fund, mit dem sie wuchern, dass es eben das Samstagabend-Topspiel ist. Und das Samstagabend-Topspiel ist es eben nur, oder nicht nur das nicht, aber auch insbesondere, weil eben Kaiserslautern ein Traditionsverein ist mit vielen Fans. Ein anderes Beispiel kann ich an der Stelle geben, im Copa del Rey Viertelfinale zwischen Atletico und Real Madrid im Bernabeu hat Atletico 350 Karten bekommen. So, also ich will damit nur sagen, es gibt alle Extreme und egal wie man es macht, man macht es falsch. Wäre das Stadion ausverkauft, das ist mein Argument, wäre das Stadion ausverkauft mit Hannover 96 Fans, wäre es sehr, sehr unsinnig und dümmlich, in Kaiserslautern Fans größere Kontingente einzuräumen. Das Stadion wird aber nicht ausverkauft sein, dementsprechend finde ich es nur legitim, wenn Kaiserslautern anfängt, ihnen ein größeres Kontingent zu geben. Und gleiches gilt ja auch das Heimspiel drauf gegen die Freunde aus Magdeburg.
Ja, da kommen wir vielleicht später, das würde ich
ja okay, sehr gut. Aber also ich finde es bis jetzt legitim und die Aufregung ist ein bisschen aufgeblasen, muss nicht sein. Aber es ist schön, dass wir keine anderen Probleme haben.
Ja, aber ist es so? Also ich meine, ich möchte das doch nochmal von der anderen Seite beleuchten. Natürlich hast du recht, wenn 96 Fans die ganzen Karten gekauft hätten, hätten die Diskussion nicht. Auf der anderen Seite machen wir es aber auch so, dass wir den Familienblock, ja, ich will nicht sagen räumen, aber zumindest den Familienblock auf andere Blöcke verteilen, damit mehr Gästefans kommen können. Und das finde ich schon schwierig. Das zeigt natürlich wieder, oder das zeugt natürlich wieder davon, dass wir rein wirtschaftliche Interessen haben. Ich finde aber, dass der gastgebende Verein, in dem Fall Hannover 96, jetzt nicht unbedingt alles dafür tun muss, damit mehr Gästefans kommen. Also ich bin da tatsächlich eher kritisch. Also ich hätte jetzt nicht mehr Kontingente freigegeben.
Ich meine aber, 96 die wussten bis vor kurzem noch gar nicht, wie viele Lauterer kommen. Also,
ja, wie schlimm ist
Magdeburg,
das denn
bitte? Magdeburg denn ist gleich, ja, pass, nein, aber das spricht ja gegen diese ganze Wirtschaftlichkeit. Also Magdeburg willst du ja gleich drüber sprechen, deswegen...
Ja, ich finde, nicht gleich, verzeih mir. Nee, ich meine sogar in einer späteren Sendung.
Weil okay, das aber also Lautern habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt geplant war. Also das ist halt...
Von 96 meinst du?
Ja.
Aber das kann ja nicht einfach so passieren. Also ich erinnere mich an das erste Jahr Bundesliga. Ist schon lange her, ne? 2003. Auswärtsspiel Werder Bremen. Ich rufe bei Werder Bremen an, möchte eine Karte haben, für den Gästeblock gibt's nicht. Dann sage ich, okay, habt ihr noch andere Karten? Ja, du hast gerade nach Gästeblock gefragt, für dich gibt's keine andere Karte. So, das ist der richtige Weg.
Ja, aber ja, das nee, ist Moment, jetzt Moment, ja schon wieder Opa erzählt vom Krieg, Tobi. Also
Ja,
aber da muss doch heute keiner mehr an in der Geschäftsstelle.
Ja, das stimmt. Das ist der Unterschied. Tobi
faxt noch dahin.
Ja.
Aber Tobi, das ist bigott. Das ist bigott an folgender Stelle. Also, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Jetzt muss ich dir mal Kontra geben, weil ich es sonst nie tun würde. Also, dass man den Familienblock räumt, ist ja erstmal richtig, wenn man sagt, wir wollen mehr Kaiserslautern-Fans ins Stadion bringen. Weil du kannst ja nicht mehr Kaiserslautern-Fans auf die Süd klatschen und dann
den da kritisiere ich eher, wo der Familienblock ist.
Ja, das ist in Ordnung.
Das kritisiere ich dann eher.
Ja, habe ich verstanden. Ich will nur sagen, also, dass die da bleiben und man die Süd quasi für Lautern öffnet, geht nicht. Deswegen ist dieser Schritt folgerichtig. Jetzt sagst du, ich kritisiere aber, dass man den Familienblock räumt, hätte Kaiserslautern weniger Karten kriegen sollen. Wenn du das aber tust, passiert Folgendes. Erinner dich bitte an das UEFA, das heißt gar nicht mehr so, Europa-League-Spiel Barcelona gegen Frankfurt. Auch in Kaiserslautern, auch wenn die aus der Pfalz kommen, sind die Leute in der Lage, eine Internetadresse einzugeben. Und wenn die das tun, kommen sie auf den Ticketshop. Und wenn die über einen vernünftigen Client da reingehen, und falls sogar Geotext gar nicht gesetzt sind beim Shop, ich weiß das gar nicht, ja,
also
kaufen sie sonst wo Karten. Ja. Und das finde ich ist sicherheitstechnisch ein viel, viel größeres Risiko, insbesondere wenn die Samstagabend das Spiel erst ist und die vorher mit dem Zug aus Lautern schon 5 Stunden haben, um sich dann mit Dosenbier voll zu trinken und dann in Hannover auch noch das ein oder andere Bierchen picheln können.
Also
und
ganz
dann
kurz, im Zug gibt es schönes Fassbier.
Also, Ja, aber du weißt, was ich meine. Also ich finde es richtig, dass man sagt, liebe Fans, das ist euer Bereich, wir geben euch auch mehr Karten, aber bleibt bitte in eurem Bereich. Aber
nein, warum geben wir euch mehr Karten? Nein, warum?
Weil die also, sonst woanders reinkaufen. Die sind doch trotzdem im Stadion. Und dann sitzen die neben dir auf der West oder auf der Ost und dann schubst du die und dann haut ihr euch.
Ja, ich bin jetzt weder West noch Ost, aber...
Tobi ist ja, ist ja Pazifist, der würde das auch nicht machen, der haut niemanden.
Ich pöbel nur.
Ja. Das ist
ich glaube, Magdeburg wird noch ein viel größeres Thema, aber das können wir nicht jetzt beurteilen oder behandeln. Bei Magdeburg beurteile ich noch viel kritischer, weil da eine gewisse Nähe zu anderen Vereinen ist. Lautern ist vielleicht ein bisschen unkritisch. Worum es mir aber geht, ist, dass wir die wirtschaftlichen Interessen deutlich höher bewerten als den vermeintlichen Heimvorteil. Und Alex, du als Trainer, du wirst mir doch zustimmen, dass so ein Heimvorteil nicht zu unterschätzen ist, oder? Also es macht auch einen Unterschied, ob du zu Hause spielst, vor Fans, die dich pushen, oder auswärts.
Das ist auf jeden Fall richtig. Es sollte immer ein Vorteil sein. Und als Trainer und als Mannschaft setzt man natürlich auch da drauf. Ich habe auch gestern gespürt, als man so dem einen oder anderen Spieler zugehört hat, dass die sich extrem auf den Samstagabend und vor allen Dingen auch das eigene Publikum freuen. Und da musst du es einfach schaffen, als Mannschaft auch so den Funken rüberzubringen, die Fans mitzunehmen. Und das ist ein Faktor, auf den man als Trainer immer setzt. Aber nochmal, da muss so diese Symbiose zwischen Mannschaft und Fans einfach auch entstehen. Dafür muss die Mannschaft immer in Vorleistung gehen. Und dann erhofft man sich natürlich auch, dass die Fans und das Stadion ein Faktor sind, um gerade zu Hause Punkte einzufahren.
Ja, ihr hört es also, es besteht da auch ein gewisses Risiko drin.
Aber es bleibt doch unser Stadion,
Tobi. Kein 96 Fan weniger.
Es bleibt unsere Arena.
Das ist mir zu wenig. Nee, natürlich kommt deswegen kein 96er weniger. Das ist ja alles richtig. Aber die 96er, die da sind, sind vermeintlich nicht ganz so laut. Ihr habt es gesagt. Wie die Lauterer, die auswärts das Stadion von uns zu ihrem machen wollen. So wie wir es ja auch oft gemacht haben.
Ist aber vielleicht auch eine Herausforderung.
Ja, also Dennis, bist du denn da am Samstag? Dann ich fordere dich ja aus.
Ja, ich werde lautstark aus der Region rufen.
Ja, okay. Ja,
nein, gut. Ich wäre tatsächlich da, wenn ich könnte. Also wäre ich da, weil es ein geiles Spiel wird. Also bin ich mir sicher. Das wird super Atmosphäre im Stadion. Ich bin sehr traurig, dass ich nicht
dabei sein kann. Ja, ich glaube auch, es wird eine super Atmosphäre, aber ich wünschte mir, das wäre ein Heimspiel. Und das werden wir nochmal sehen. Aber das ist nicht das einzige Thema, was uns bewegt, sondern wir hatten, ich möchte sagen, das Ende der Pressefreiheit in Hannover. Ist das vielleicht ein bisschen zu hoch aufgehangen? Das werden wir sehen. Aber so ähnlich war ein Text in den Matzak-Erzeugnissen zu lesen, dass man sich Sorgen macht um die freie Berichterstattung. André, da will ich dich als Ersten fragen. Ich bin ja schon ein paar Jahre, du hast mein Alter ja schon oft hier herausgestellt, 96-Fan. Und ich erlebe auch schon Martin Kind seit seinem ersten Tag. Ich erlebe auch die hannoverschen Presseerzeugnisse, besonders aus dem Hause Matzak, immer sehr unkritisch. Und da wurde vieles einfach nur als Hofberichterstattung dann irgendwie abgedruckt und online veröffentlicht. Ich finde es absolut lächerlich, wenn sich die Matzak-Medien hinstellen und auf die freie Presse verweisen und sich beschnitten fühlen in ihrem Recht, über das Spiel gegen Holstein Kiel zu berichten. André, was sagst du dazu?
Ja, ich finde es von allen Seiten eher eine traurige Geschichte. Das hätte man viel, viel schöner lösen können, ohne medial sich da diese Blößen auf beiden Seiten zu geben. Inwieweit jetzt die Berichterstattung oder nicht erfolgte Berichterstattung einen Einfluss auf das Spiel hat, das wage ich gar nicht zu bemessen. Ich glaube aber, dass die vielen Kaiserslautern-Fans im Stadion größeren Effekt haben als die nicht vorhandenen Scouts oder Zuseher, die da ausgeschlossen waren. Oder dass man vielleicht in Kaiserslautern auch die Hatz quasi liest. Aber vielleicht ist das auch ein wirtschaftliches Ding, dass die jetzt sagen, okay, pass auf, wir hätten 500 E-Paper nach Kaiserslautern verkauft, die wir jetzt einfach nicht losgeworden sind. Kann ja auch sein. Also ich weiß nicht, warum man aus beiden Seiten her daraus so ein Ding machen muss, was man so hochhängt. Aber es zeigt etwas anderes, es zeigt eine Entwicklung. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig. Also wenn man keine anderen Themen hat, muss man sich halt die Themen suchen. Und dass es keine anderen Themen zu geben scheint, erfreut mich.
Das erfreut mich allerdings auch. Und Dennis, ich will aber auch gleichzeitig sagen, ich finde es von 96 ein bisschen albern, da in irgendeiner Art und Weise Leute zu akkreditieren, denen aber zu verbieten, über dieses Spiel zu berichten. Keine Startaufstellungen, keine Analysen, keine Taktik, so rein das Ergebnis. Das ist doch lächerlich. Also, ich meine, sind wir doch mal ehrlich, wenn jemand aus Kaiserslautern das Bedürfnis gehabt hätte, in irgendeiner Art und Weise mehr zu erfahren als das 2:1 als Endergebnis, dann hätte er das doch bekommen. Das ist auch von 96 ziemlich albern, oder nicht?
Ist das Ergebnis verbrieft?
Nee, es war vielleicht, ja keiner da, ne?
Ja, also weiß man auch nicht so genau. Ja? Vielleicht sind das auch Fake News. Aber tatsächlich, ja, ich sehe das auch, also das ist tatsächlich Quatsch. Ich hätte dann gesagt, also entweder ist es ein geheimes Spiel, dann lasse ich gar keinen rein. Also dann, das kann man ja auch machen, dass man sagt, pass auf Leute, wir lassen gar keinen zu. Dann ist es immerhin ehrlich. Und ansonsten Lautern, die müssen ja nur hier unseren Podcast hören. Dann sind sie perfekt informiert.
Ach alles so, ist gut. Ja.
Also ja. So, ja. Unabhängig davon, es ist ja, also ich meine, die wissen doch auch, die beobachten doch auch den Gegner. Die wissen, wie wir die anderen Testspiele gemacht haben. Und wenn Stefan Leitl jetzt nicht mit 3 Torhütern gespielt hat und festgestellt hat, oh, das ist jetzt aber hier irgendwie die beste Taktik, ja. Ja, dann ist es doch auch, also ganz ehrlich, dann ist es doch auch kein Geheimnis, wie wir spielen werden.
Absolut.
So. Absolut. Und was Matzak betrifft, da muss ich, also eine Sache muss ich sagen, natürlich ist das ein bisschen, bisschen
ja, albern. Ich bin da eingefärbt.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn sie mussten es schon irgendwie erklären, weil ansonsten hätten die Leute gefragt, ja, habt ihr die Aufstellung vergessen? Seid ihr doof oder was? Also insofern mussten sie vielleicht auch ein bisschen drauf reagieren.
Okay. Ach so. Ne? Ja, okay. Ja, okay.
Wäre sonst auch blöd. Weil erwartet man natürlich als treue Leserin und treuer Leser.
Hast du recht, dafür zahle ich auch gerne mein Abo für 40 Euro. Alex, du bist Trainer. Erklär mir mal ganz kurz so Geheimtrainings. Das ist ja Usus, das wird ja auch immer mehr Usus. Du hast irgendwie immer Trainingseinheiten, die sind geheim, die sind damit mit irgendwelchen Sichtschützen und da darf keiner zuschauen. Alex, bringt das wirklich einen Vorteil oder ist das nur so eine mediale Geschichte? Ich meine, vor 30, 40, 20, 10 Jahren gab es das vielleicht noch nicht. Hast du als Trainer auch schon mal zu so einem Mittel gegriffen?
Also erstmal bin ich immer ein Freund von öffentlichen Trainingseinheiten, weil ich es immer wichtig finde, dass man die Fans und das Umfeld mitnimmt. Es ist natürlich so im heutigen modernen Profifußball, dass die Gegner entsprechende Scouts oder Mitarbeiter schicken im Wochenverlauf, die alle Trainingseinheiten des Gegners angucken, um mögliche Aufstellungen, Varianten, Standardsituationen sich anzugucken und dann auch natürlich für eigene Zwecke zu nutzen. Von daher habe ich es zum einen bei Werder Bremen erlebt in meiner Zeit dort, dass wir dann auch Trainingseinheiten hatten, wo sich die Mannschaft abgeschottet hat, entweder direkt im Stadion oder dann damals auf Platz 11, weil man dann natürlich in so einer Trainingseinheit, wo keiner dabei ist, genau solche Dinge einstudieren möchte in Bezug auf den nächsten Gegner. Ob das taktische Abläufe sind, also Räume, die man beim Gegner bespielen möchte, ob das insbesondere Standardsituationen sind, dass man da nochmal spezielle Optionen und Varianten einstudiert. Das macht schon Sinn, dass man eine Trainingseinheit, vielleicht auch 2 Trainingseinheiten in der Woche, ja, dann auch wirklich für die Mannschaft nutzt. Aber ansonsten, ihr habt es ja gerade auch schon angesprochen, der Gegner hat dich sowieso schon häufig genug gesehen, studiert. Da gibt es keine großen Geheimnisse mehr. Auch der SFC Kaiserslautern wird jetzt genau wissen, wie 96 in der Systematik agieren wird. Es gibt immer 1-2 Positionen, wo man von der Aufstellung her, so wie wir ja auch, diskutiert. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so entscheidend, sondern der Gegner, in dem Fall Kaiserslautern, weiß genau, was 96 macht im Großen und Ganzen. Und deshalb, ich bin immer ein Freund von öffentlichen Trainingseinheiten, habe aber, wie gesagt, das auch schon erlebt, dass geschlossen trainiert wurde. Und es ist ja in anderen Ländern auch durchaus üblich. Also ich habe damals ja auch mal in England hospitiert. Ja, da wird nur die ganze Woche geschlossen trainiert. Da ist gar keiner reingekommen. War jetzt nicht so mein Fall, aber es gibt auch da, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, unterschiedliche Herangehensweisen. Und deshalb habe ich da schon auch einige Erfahrungen machen dürfen.
Okay, halten wir fest, es ist nicht das Ende der Pressefreiheit. Und ich glaube einfach, es zählt immer nur, dass du die bessere Mannschaft bist und am Ende ein Tor mehr schießt als der Gegner. So, halten wir fest, 96 und die Presse haben sich vielleicht einen Bärendienst erwiesen, das werden wir sehen. Ich möchte aber ganz kurz, dass wir einmal schnell so eine Schnell-Tipp-Runde machen. Ich fange an mit dir, André.
5-0. Das
Spiel, gut, das war schnell. Dennis?
4-1.
Alex?
1-1.
Wow. Und ich glaube an ein 3-0. Wir werden es sehen. Wir freuen uns auf das Heimspiel, auf den Beginn der Rückrunde bei Hannover 96. Wir sehen uns alle im Sachsenstadion am Samstag ab 20.30 Uhr. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt stabil, bleibt uns gewogen und treu und denkt immer daran, 96 alle und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.